Ah, oh, ich muss so dringend aufs Klo. Puh. Nee, oder? Hier muss doch irgendwo noch eine Rolle Klopapier sein. Das kann doch jetzt echt nicht. Ich krieg die Krise hier. Oh, perfekt. Vielen Dank. Klopapierkrise wäre schon mal überstanden. Aber mal im Ernst. Mit einer echten Krise hat das natürlich nichts zu tun, weil da geht's ganz schnell um wirklich grundlegende Sachen. Ich check heute, wie Krisen entstehen, die wirklich uns alle betreffen und wie wir mit so kleinen alltäglichen Krisen umgehen. Aber das mache ich erst gleich, weil vorher muss ich das hier noch zu Ende bringen. Heute geht's um Krisen. Und ihr bleibt draußen, ne?
Einem Großteil der Menschen, die in Deutschland leben, geht es verhältnismäßig gut. Die meisten haben ein Dach über dem Kopf, Essen im Kühlschrank und oft auch genug Geld, um einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Wenn aber plötzlich eine Krise ausbricht, wie zuletzt beim neuartigen Coronavirus, wird vieles, was für uns selbstverständlich ist, plötzlich auf die Probe gestellt. Innerhalb kürzester Zeit können Menschen ihre Arbeit verlieren, manche fragen sich, wie sie ihre Miete bezahlen können und sogar unsere Grundrechte sind plötzlich eingeschränkt. Es gibt aber auch Menschen, die oft jahrelang in Krisensituationen leben müssen. Zum Beispiel wegen einer schweren Krankheit in Kriegsgebieten oder auch Menschen, die obdachlos sind. Ich habe mir heute echte Krisenchecker eingeladen. Verena ist Psychologin und kennt sich bestens mit unserer Gefühls- und Gedankenwelt in Krisenzeiten aus. Florian ist Wissenschaftler und weiß, wie vernetzt unsere Welt ist, was das in Krisenzeiten bedeutet und was das alles mit Pizza zu tun hat. Und Journalistin Bianca checkt mit mir, welche Rolle die Medien und Nachrichten in einer Krise spielen und was wir in Krisenzeiten Gutes tun können. Also, alle bereit? Dann kommt hier der Krisencheck.
Und jetzt die Checkerfragen. Und die habe ich heute an meinem Krisenstab.
Wie entstehen Krisen? Wie verhalten sich Menschen in der Krise? Und was ist Solidarität?
Das check ich für euch. Und übrigens, das ist natürlich nicht wirklich ein Krisenstab, das war nur ein Wortwitz. Was ein Krisenstab wirklich ist und was er mit einer echten Krise zu tun hat, seht ihr nachher in der Sendung. So Leute, bevor wir anfangen, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr jetzt die Sendung guckt, dann wird euch vielleicht auffallen, dass sie so ein bisschen anders ist als sonst. Ich bin heute zum Beispiel nicht so viel draußen in der Öffentlichkeit unterwegs und ihr werdet kein einziges High Five sehen. Denn jetzt im Moment, zu der Zeit, wo wir diese Sendung drehen, im Frühjahr 2020, hält das sogenannte neuartige Coronavirus die ganze Welt in Atem. Und wir müssen uns eben beim Drehen auch an die Regeln dieser aktuellen Krisenzeit halten. Aber eine Sache ist wie immer, es wird eine spannende Sendung und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an. Los geht's!
Und weil ich eben im Moment nicht so viel draußen unterwegs sein kann, bin ich jetzt im Garten von meinem Checkerbüro. Hierhin eingeladen habe ich eine Expertin für unsere Gefühls- und Gedankenwelt, Psychologin Verena, und Wissenschaftler Flo. Er kennt sich mit unserer Wirtschaft aus. Mit den beiden kläre ich auch gleich meine erste Checkerfrage. Wie entstehen Krisen? Und das Allercoolste, ich kann mich heute sogar zwischen Verena und Flo hin und her schnipsen. Bei wem fange ich denn an?
Ah nee, war doch erst Verena, sorry. Verena!
Hallo!
Da bin ich.
Schön.
Du mal so ganz allgemein, was ist denn eigentlich eine Krise?
Eine Krise ist immer eine Zeit, in der viele Probleme auftreten. Mhm. In denen wir einfach Schwierigkeiten haben, die sonst nicht da sind.
Und wie entsteht dann so eine Krise?
Das ist ganz unterschiedlich. Letztlich geht es immer darum, dass irgendwelche Bedürfnisse nicht befriedigt werden.
Die für uns Menschen überlebenswichtigen Dinge heißen Grundbedürfnisse. Das sind Essen, klar, und Trinken, frische Luft, Schlaf, ein Haus oder eine Wohnung und Wärme. Man kann sich das auch wie eine Art Pyramide vorstellen. Die wichtigsten Dinge sind unten. Oben an der Spitze sind die nicht ganz so wichtigen Sachen. Los geht's mit dem Fundament. Hier sind unsere Grundbedürfnisse von eben. Also Essen, Trinken, Schlafen und so weiter. Denn die sind ganz klar am wichtigsten. Wenn die erfüllt sind, wollen wir zusätzlich Sicherheit. Ist auch das geregelt, sind soziale Kontakte für uns wichtig. Das heißt, wir Menschen brauchen andere Menschen, mit denen wir uns austauschen können. Ist auch da alles bestens, suchen wir meistens noch nach Wertschätzung. Von Freunden zum Beispiel, die uns einfach toll finden. Wer auch das bekommt, der kümmert sich noch dazu um die sogenannte Selbstverwirklichung. Das kann ein Traumberuf sein, wie zum Beispiel Rockstar. oder eine Sportart, die man schon immer lernen wollte.
Ist es denn aber bei jeder Krise so, dass diese grundlegenden Bedürfnisse eben einfach nicht mehr erfüllt werden?
Das muss nicht sein, dass alle gleichzeitig nicht erfüllt sind. Das kann im schlimmsten Fall natürlich auch passieren. Mhm. Aber es reicht auch für eine Krise schon, wenn eine Sache nicht mehr erfüllt wird.
Okay. Und dann bedingt sich das wahrscheinlich gegenseitig, oder? Also nehmen wir mal an, es ist Krieg. Das ist natürlich eine Krise, die ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und die sorgt aber dafür, dass wir zum Beispiel nichts mehr zu essen kriegen. Gibt einfach keine Lebensmittel mehr. Dann steckt man in der Krise. Aber es kann auch sein, dass nur bei mir selbst, warum auch immer, irgendwie das Essen wegfällt, ich kriege einfach nichts mehr, dann habe ich trotzdem eine Krise, die aber nur mich betrifft und nicht das ganze Land.
Ganz genau, das sind dann diese persönlichen Krisen und die können ausgelöst werden durch alles Mögliche. Also wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich morgen einen Mathe-Test schreiben muss und ich habe nicht genug gelernt.
Ah, mies.
Kann eine Krise auslösen, weil ich dann erstens in Stress verfalle, auch das Gefühl habe, vielleicht die Kontrolle verloren zu haben.
Man kann auch nicht mehr gut schlafen. Ich kenne das noch von früher, furchtbar. Genau. Und was, bleiben wir mal bei so einer persönlichen Krise, was kann man da machen?
Also man kann sich in erster Linie mal Hilfe holen und das kann schon bedeuten, dass ich einfach mit anderen Leuten drüber spreche. Mhm. Und was auch immer gut hilft, ist, dass man sich wirklich überlegt, was kann ich machen, damit das Problem weggeht. Mhm. Also statt mich jetzt 2 Stunden zu ärgern, dass ich nicht genug gelernt habe, könnte ich die 2 Stunden auch nutzen, um einfach noch zu lernen.
Ah ja, klar. Und weißt du was, ich glaube, ich gehe mal rüber zu Flo und kläre mit dem mal kurz die großen Krisen, dann bin ich wieder bei dir.
Gut.
Ja, bis gleich. Hallo Flo.
Hi Tobi.
Da bin ich. Wenn man jetzt mal an Krisen denkt, die wirklich ein ganzes Land betreffen, ganz viele Menschen, wie entstehen denn solche großen Krisen, nenne ich es mal?
Krisen können sehr unterschiedliche Ursachen haben, zum Beispiel politische Krisen, wenn sich zum Beispiel Politiker streiten, bis hin zu einem Krieg zwischen Ländern.
Ja, stimmt.
Es gibt wirtschaftliche Krisen.
Wenn die Leute keine Jobs mehr haben, wenn das Geld fehlt, ne?
Zum Beispiel. Oder es gibt auch Umweltkrisen, zum Beispiel die Klimakrise oder durch einen Vulkanausbruch.
Okay, so Naturkatastrophen wären Ursachen für große Umweltkrisen.
Die können Krisen auslösen, genau.
Ja.
Krisen sind schwierige Phasen. Bedürfnisse werden dann nicht befriedigt. Große Krisen werden zum Beispiel durch Naturkatastrophen oder Kriege ausgelöst. Gecheckt.
Wie Krisen entstehen, ist oft richtig kompliziert. Egal, ob es dabei um kleine persönliche Krisen geht oder um große, die ganze Länder oder sogar Kontinente betreffen. Wir Menschen wollen aber oft nicht akzeptieren, dass was kompliziert ist, sondern wir suchen nach einem Sündenbock. Also nach jemandem, dem wir die Schuld an der Krise in die Schuhe schieben können. Wenn man zum Beispiel in der Schule zu faul ist und dann schlechte Noten schreibt, ist es ja total einfach zu sagen, der Lehrer oder die Lehrerin ist schuld. Gefährlich wird sowas bei den großen Krisen, wenn nämlich Menschen anfangen, einzelne Länder oder Volksgruppen zu beschuldigen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass man bei einer Krise genau hinhört, wenn jemand andere beschuldigt. Denn an so einer Krise ist fast nie eine einzelne Person oder eine Gruppe von Menschen oder auch nur ein bestimmtes Land schuld. Wenn jemand sowas trotzdem behauptet, dann sprechen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft von sogenannten Verschwörungstheorien. Bei der Krise, die durch das neuartige Coronavirus ausgelöst wurde, wären solche Verschwörungstheorien zum Beispiel Aussagen wie: Ach, das Virus, das wurde ganz bewusst in einem Labor gezüchtet, von der Firma, die nachher den Impfstoff, also das Gegenmittel, verkaufen will. Und solche Aussagen sind natürlich großer Quatsch. Deshalb ganz wichtig, bei Nachrichten und Aussagen, die nach solchen Sündenbockerklärungen klingen, ganz genau hingucken. Und lieber noch mehr Nachrichten und Meinungen zu dem Thema anschauen.
Flo zeigt mir jetzt an dieser Weltkarte, was Krisen mit uns in Deutschland zu tun haben, die tausende Kilometer von uns entfernt passieren. Nehmen wir mal an, ihr habt Lust auf Pizza. Dann kommt das Getreide fürs Mehl zum Beispiel aus Kanada. Denn dort ist viel mehr Platz für viel mehr Anbau, was das Getreide günstiger macht. Die Tomaten für die Soße kommen aus Spanien und der Käse zum Beispiel aus Italien.
Was magst du noch gerne auf deine Pizza?
Ich mag so Sachen wie Oliven ganz gerne.
Ja, ich auch. Also die könnten zum Beispiel aus Griechenland kommen.
Dass diese Zutaten auf der ganzen Welt hergestellt werden und dann bei uns in Deutschland eine Pizza ergeben, hängt mit der sogenannten Globalisierung zusammen. So nennt man die weltweite Vernetzung von Dingen, zum Beispiel der Wirtschaft. Die einzelnen Zutaten kommen dann mit dem Schiff, mit dem LKW, per Zug oder Flugzeug zu uns nach Deutschland. Das ergibt eine sogenannte Lieferkette.
Aber was hat denn das jetzt mit Krisen zu tun?
Es könnte zum Beispiel sein, dass es durch irgendeine Krise, zum Beispiel eine Naturkatastrophe oder eine politische Krise, in Spanien die Tomatenproduktion komplett ausfällt.
Ja.
Dann würde hier diese Lieferkette wegbrechen. Und wir hätten bei uns dann keine Tomaten mehr.
Na klar, und ich spüre dann die Krise, die vielleicht viele tausend Kilometer in Spanien stattfindet, spüre ich, weil ich einfach merke, Pizza mit Tomatensauce gibt es im Moment nicht.
Ja.
Und weil unsere Welt zwar riesig ist, aber trotzdem so vernetzt, kann ein Problem im weit entfernten China blitzschnell auch bei uns sein. Beim neuartigen Coronavirus war das so. Das tauchte zuerst in der chinesischen Region Wuhan auf. Und weil wir Menschen so viel reisen, flog das Virus einfach mit. Von China gelangte es in wenigen Monaten in fast alle Teile der Welt. Innerhalb kürzester Zeit wurden in den meisten Ländern die Schulen geschlossen. Und zum Beispiel auch Restaurants und Kinos. Fast die komplette Wirtschaft wurde lahmgelegt. So sollte verhindert werden, dass sich das Virus noch schneller ausbreitet.
Bin gleich zurück, okay?
Okay.
Hä? Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Naja, aber wenn ich schon mal da bin, jetzt eine Frage an euch.
Was sind sogenannte Hamsterkäufe? A. Jemand kauft viel mehr Lebensmittel als nötig. Oder B. Jemand kauft sehr viele Nagetiere. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss.
Verena,
sorry,
hab mich verschnippt. Du, ich habe mich gefragt, wie verhalten sich denn eigentlich Menschen in so einer Krise?
Und das ist auch meine zweite Checker-Frage. Wie verhalten sich Menschen in der Krise?
Meistens verhalten sich die Menschen in der Krise irgendwie anders, als sie es im Normalzustand tun würden. Mhm. Zum Beispiel kann man dann häufig beobachten, wenn es eine größere Krise ist, die auch viele betrifft, dass die Leute dann in den Supermarkt gehen und ganz, ganz viel einkaufen. Also statt einer Packung Nudeln dann halt irgendwie 10 Packungen Nudeln. Das sind dann sogenannte Hamsterkäufe.
Das kennen wir auch gerade aus der Corona-Krise, ne? Dass einfach, man kommt in den Supermarkt und die Regale sind wie leer gekauft. Warum machen die Menschen das? Warum verhalten die sich so?
Also ganz, ganz früher, so in der Steinzeit zum Beispiel, da war für den Menschen ja nicht klar, dass er jeden Tag was zum Essen hat. Mhm. Man konnte nicht einfach in den Supermarkt gehen und sich Dinge kaufen, sondern man musste halt noch jagen und Bären sammeln und so weiter. Und da wusste man ja nicht, wann finde ich wieder was, wann bekomme ich wieder was.
Klar.
Deswegen war es sinnvoll, dass man einfach ein bisschen mehr aufhebt und hat, als man aktuell gerade braucht.
Vorräte einfach.
Genau, Vorräte. Und wenn wir diese Vorräte nicht haben, dann kommen da auch so gewisse Urängste, dass wir halt in Zukunft vielleicht nicht überleben können.
Die Art von Angst, die uns bei leeren Supermarktregalen überkommt, ist ansteckend. Und sie ist uralt. Wir haben sie von den Steinzeitmenschen geerbt. Denn damals gab es im Alltag noch echte Gefahren. Zum Beispiel ein Tiger, der einen angreift. Der, der den Tiger zuerst gesehen hatte, der rannte natürlich auf und davon. Und alle anderen rannten hinterher, auch wenn die den Tiger vielleicht noch gar nicht bemerkt hatten. Sie ließen sich von der Angst des anderen anstecken. Damals war das ein überlebenswichtiger Schutz, denn wer stehen blieb, den erwischte der Tiger. Im Supermarkt ist diese ansteckende Angst wenig hilfreich. Im Gegenteil. Denn wenn wenige viel zu viel auf einmal kaufen, kriegen die, die später kommen, gar nichts mehr. Jeder Mensch geht anders mit Krisen um. Viele bekommen aber Angst und handeln panisch. Gecheckt.
Flo,
hi,
da bin ich wieder. Du, ich habe mich noch gefragt, wenn man sich jetzt so eine globale Krise vorstellt, also eine, die wirklich ganz, ganz viele Länder auf der ganzen Welt betrifft, kann man dann sagen, wer sind so die ersten Länder, die das betrifft und vielleicht auch die Länder, die es am allermeisten betrifft?
Also prinzipiell kann man sagen, dass arme Länder besonders als erstes von solchen Krisen betroffen sind, weil sie sich am wenigsten gut darauf vorbereiten können, mhm, und auch dann diese Krise nicht so gut bewältigen können wie reiche Länder.
Wie ist denn Deutschland da so aufgestellt, das Land, in dem wir leben? Wie gehen die mit Krisen um?
Also Deutschland ist ein sehr reiches Land. Wir können uns gut auf viele Krisen einstellen. Jetzt bei Lebensmitteln zum Beispiel ist es so, dass Deutschland auch vorsorgt. Wir haben Speicher, die reichen einige Monate.
Ach krass.
Dann könnten wir aber eben hauptsächlich nur noch Kartoffeln und Fleisch essen.
Ja.
Viele andere Sachen wie frisches Obst und Gemüse würden wahrscheinlich sehr knapp werden, weil wir die hauptsächlich aus anderen Ländern beziehen.
Und das gilt dann natürlich auch für die Oliven auf meiner Pizza.
Ja, auf die müsstest du dann leider eine Weile verzichten.
In Krisenzeiten habt ihr vielleicht auch schon mal den Begriff Krisenstab gehört. Das hat natürlich nichts mit einem echten Stab zu tun. Ein Krisenstab ist eine Gruppe von Expertinnen und Experten, die sich mit einer bestimmten Art von Krise super gut auskennen. Sie haben Notfallpläne vorbereitet und wissen deshalb ganz schnell, was als nächstes passieren muss. Auch Deutschland hat verschiedene Krisenstäbe. Zum Beispiel welche für Naturkatastrophen wie Überschwemmungen. Und auch in der Corona-Krise haben sich Expertinnen und Experten zu einem Krisenstab zusammengetan. So ein Krisenstab leitet und überwacht im Ernstfall zum Beispiel die Einsätze des Technischen Hilfswerks oder der Feuerwehren, spricht sich mit Sanitätsdiensten oder Krankenhäusern ab und kümmert sich um dringenden Nachschub, wie zum Beispiel Schutzausrüstung. Immer auch in Absprache mit den Politikerinnen.
Ich gehe jetzt nochmal zu Verena zurück, aber wir sagen schon mal Tschüss. Und damit wir uns nicht die Hand geben, guck mal, habe ich hier was vorbereitet. So können wir trotzdem noch abklatschen. Danke, Flo, war richtig cool mit dir.
Danke auch.
Wieder da.
Willkommen zurück.
Und ich habe noch eine Frage zum Schluss.
Ja.
Wie verläuft denn so eine Krise normalerweise? Kann man das überhaupt sagen?
Ja, es gibt schon so einen typischen Verlauf. Also am Anfang ist halt nur ein kleines Problem vielleicht. Ja? Und dann wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Dann merkt man auch irgendwann, jetzt stecke ich eben in der Krise. Mhm. Und dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Dann kann es sich entweder irgendwie auflösen.
Ja.
Das ist der bestmögliche Ausgang im Prinzip.
Ja.
Dann gehen wir vielleicht auch gestärkt aus so einer Krise hervor. Mhm. Oder aber das führt in die Katastrophe.
Oha. Und wenn du sagst, gestärkt da rausgehen, wie meinst du das?
Naja, dass man aus der Situation einfach gelernt hat und wenn man dann wieder in eine schwierige Situation kommt, es muss nicht genau das Gleiche sein, aber irgendwas Vergleichbares oder Ähnliches, dass man dann einfach besser damit umgehen kann. Das nennt man psychische Widerstandsfähigkeit oder auch Resilienz.
Resilienz.
Genau, also die Fähigkeit, mit solchen schwierigen Situationen auch umzugehen.
Okay. Und würdest du sagen, das gilt für alle Arten von Krisen?
Im Prinzip schon, ja. Also die kleinen Krisen, die nur mich betreffen, da kann halt dann auch vielleicht nur ich davon lernen.
Ja.
Und bei den großen Krisen, dann kann auch ich persönlich daran wachsen. Es ist aber auch die Möglichkeit natürlich, dass die Gesellschaft oder ein Land daran wächst, dass da Solidarität gezeigt wird und man einfach auch wieder entdeckt, was ist eigentlich wichtig im Miteinander.
Verena, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder super mit dir. Das ist für dich.
Okay.
Also danke dir.
Gut, gerne.
Weiter geht's mit der dritten Checker-Frage. Was ist Solidarität?
Zusammenhalt ist immer super wichtig. In Krisenzeiten aber ganz besonders. Vor allem, wenn eine Krise richtig viele Menschen oder sogar ein ganzes Land betrifft. In der Menschheitsgeschichte sind immer die Länder am besten aus einer Krise rausgekommen, in denen sich alle gegenseitig unterstützt haben. Zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, die Bürgerinnen und Bürger. Oder die Bürger sich selbst untereinander. Oder jüngere, ältere Menschen, oder die Reicheren, die Ärmeren, die Gesunden, die Kranken und so weiter. Diesen Zusammenhalt innerhalb einer Gemeinschaft nennt man Solidarität. In Krisenzeiten ist ja meistens nichts mehr wie davor. Viele Leute verlieren ihren Job. Kinder, die nicht mehr zur Schule gehen können, müssen betreut werden. Unternehmen leiden darunter, dass die Leute nicht mehr bei ihnen einkaufen und so weiter. Das Gute ist, viele Länder, zum Beispiel auch Deutschland, haben für solche Fälle so eine Art Sicherheitsnetz. Das heißt, es gibt Gesetze, die den Zusammenhalt, also die Solidarität, innerhalb eines Landes regeln. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte Kurzarbeitergeld. Ein Unternehmen, das in der Krise nicht mehr so viel herstellen und verkaufen kann, wird dann vom Staat unterstützt. Der springt ein und zahlt für eine gewisse Zeit den Großteil des Lohnes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so können die ihren Job behalten. Und das Coolste ist, das mit der Solidarität kann jeder von uns selbst ausprobieren und so seinen Teil dazu beitragen. Guckt mal hier. Ihr könnt zum Beispiel bei euch im Treppenhaus einen Zettel aufhängen und älteren oder schwächeren Leuten anbieten, dass ihr für sie einkaufen geht. In manchen deutschen Städten haben sich die Menschen dazu verabredet, vom Balkon oder Fenster aus gemeinsam Musik zu machen. Auch schön, oder? Solidarität ist der Zusammenhalt von Menschen in einer Gemeinschaft. Wer solidarisch ist, hilft seinen Mitmenschen, vor allem Ärmeren und Schwächeren. Gecheckt. Ich bin jetzt mit Bianca verabredet. Sie arbeitet als Journalistin für den Nachrichtensender des Bayerischen Rundfunks. Weil Bianca auch richtig toll fotografieren kann, möchte sie in der Zeit der Corona-Krise die Stimmung der Menschen einfangen. Und zwar mit Fotos. Ihre Idee? Eine Fotoserie, die Menschen zeigt, die gerade nicht aus dem Haus sollen. So sehen die Fotos dann aus. Ziemlich cool, oder? Bianca, sag mal, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen, diese Fotos?
Wir befinden uns gerade in so einer Phase, über die wir, glaube ich, noch lang sprechen werden. Das heißt, ich habe mir dann auch gedacht, so ein bisschen Zeitzeugen damit fotografieren zu können.
Was ist das, Zeitzeugen?
Na, Zeitzeugen sind Leute, die in einer, ich sag mal, historischen Phase leben, die was miterleben, wovon sie später dann noch erzählen können.
Okay, das heißt Menschen, die vor 80 Jahren den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben und jetzt noch leben. Damals war das ja auch eine absolute Ausnahmezeit. Das sind auch Zeitzeugen.
Die haben das miterlebt und können jetzt davon berichten, genau.
Okay. Wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin?
Wir gehen jetzt zu Johanna.
Die nächste Zeitzeugin.
Ja.
Ja, stark.
Also ich finde es richtig cool, dass Bianca sich mit ihrer Idee so gut an die Krisenzeit angepasst hat. Und sogar noch was Gutes draus macht. Johanna erzählt uns gerade, dass sie als Lehrerin arbeitet. Im Moment sind aber alle Schulen wegen der Corona-Krise geschlossen. Johanna vermisst ihre Schülerinnen und Schüler schon sehr. Und gibt sich gerade ganz viel Mühe beim Unterrichten von zu Hause aus.
Tschüss.
Tschüss.
Wollen wir uns hier kurz hinsetzen?
Ja, klar.
Ich habe mal noch eine ganz andere Frage. Wieso findest du es wichtig, gerade in so einer Krisenzeit wie jetzt, dass Menschen Nachrichten gucken oder lesen oder hören?
Ja, es ist wichtig, damit einfach jeder Bescheid weiß, was gerade passiert und auch die Möglichkeit hat, mitzureden und sich zu informieren und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und jetzt gerade in Zeiten der Krise ist es auch wichtig, mitzubekommen, was hat die Politik eigentlich gerade für uns beschlossen. Also gerade jetzt mit diesen Ausgangsbeschränkungen, dass man zu Hause bleiben soll, dass man Abstand halten soll, wie wir es jetzt auch machen. Ja. Ist ja wichtig, das zu wissen und darüber informieren wir natürlich auch.
Aber sag mal ganz ehrlich, geht es dir nicht auch manchmal so, gerade jetzt auch, in so einer Ausnahmesituation, man hat so viele Nachrichten, so viele Informationen, manchmal ist es mir zu viel und ich will einfach eine Pause machen.
Ja, geht mir auch so. Und ich nehme mir die Pause auch ganz bewusst, also weil ich ja wirklich den ganzen Tag mit dem Thema zu tun habe und es ist auch echt in Ordnung, mal runterzukommen, Radio, Fernsehen auszumachen, aber irgendwann schaue ich dann schon wieder rein, weil es mir halt auch wichtig ist. Aber die Pause darf man sich nehmen.
Okay. Sollen wir eigentlich mal weiter?
Ja, machen wir.
Wo geht's jetzt hin?
Wir treffen jetzt eine Familie, den Michi.
Aha.
Den kennst du, oder?
Michi kenne ich, ja.
Der Michi ist nämlich Kameramann und hat auch schon ein paar Checker-Sendungen gedreht.
Hallo ihr.
Hallo.
Hallo.
Wir kennen uns.
Servus.
Hallo Michi. Hallo Toni. Ja, Toni, wie ist es für dich in dieser ganzen Situation?
Ja, ich habe morgen Geburtstag, deswegen ist es ein bisschen doof.
Was ist daran doof?
Ja, dass man die Freunde nicht treffen kann, nicht feiern kann, nicht richtig.
Mhm. Und wie machst du es morgen? Wie feierst du jetzt?
Wir haben um 11 ein Weißwurstfrühstück und dann packen wir noch Geschenke aus und ja.
Schön.
Weil Toni gerade nicht zur Schule gehen kann, unterrichten ihn seine Eltern von zu Hause aus. Die drei sind sich einig, dass das eigentlich ganz gut klappt. Lotta, Toni und Michi haben sich fest vorgenommen, einfach das Beste aus dieser doofen Zeit zu machen. Und weil Bianca so schöne Fotos macht, habe ich sie gebeten, auch welche von mir zu machen.
Geht's los?
Mhm.
Ich habe die Fenster nicht geputzt, ne?
Ja, das macht nichts.
Alles klar.
Das sehe ich gar nicht.
Okay.
Und so sieht das Ergebnis aus. Wie findet ihr es?
Bianca, das war richtig, richtig cool heute.
Hat richtig Spaß gemacht.
Pass auf dich auf, alles Gute.
Dankeschön.
Und komm gut durch die Krise.
Ja, du auch, gell?
Bis dann, danke.
Tschüss.
Ciao. So Leute, und für euch gibt's jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage.
Ich wollte heute von euch wissen, was sind sogenannte Hamsterkäufe? A. Jemand kauft viel mehr Lebensmittel als nötig. Oder B. Jemand kauft sehr viele Nagetiere. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal.
Dass die Leute dann in den Supermarkt gehen und ganz, ganz viel einkaufen. Also statt einer Packung Nudeln dann halt irgendwie 10 Packungen Nudeln. Das sind dann sogenannte Hamsterkäufe.
Richtig ist also Antwort A. Jemand kauft sehr viel mehr Lebensmittel als nötig.
So Leute, das war's vom Krisencheck. Ich habe heute vor allem eins gelernt. Zusammenhalt, also Solidarität und gute Ideen. Das ist in schwierigen Zeiten echt wichtig. Ich habe im Internet ein Video gesehen, wo Leute aus ihrem Fenster raus oder vom Balkon runter einfach gemeinsam musizieren und singen. Also das finde ich ja richtig gut. Und deshalb habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt auch noch aus. Einfach gegen die Krise anflöten. Kommt bestimmt super an. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ist doch super, oder? Also, tschüssi.
Und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi.